HR Info. Wissenswert.
Angeblich soll es ihn im Labor bereits geben, den ersten funktionstüchtigen Quantencomputer. Vor etwas mehr als einem Jahr haben das jedenfalls der Internetriese Google und die US-Raumfahrtbehörde NASA behauptet. Ein Rechner, dessen Leistung alle konventionellen Supercomputer alt aussehen lässt und der alle heute üblichen Verschlüsselungsverfahren knacken könnte. Das wäre allerdings alles andere als erfreulich. Auf dem Weg zum Quantencomputer lassen Sie sich ein auf ein paar Einblicke in diese relativ unanschauliche neue Technologie. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Unsere herkömmlichen Computer, egal ob das Laptop zu Hause oder der Rechner, aus dem meine Stimme gerade abgespielt wird, sie alle arbeiten mit Bits, die einen von genau zwei Zuständen einnehmen können. Im Binärsystem ist das entweder die 0 oder die 1. Die unserem Alltagsleben sehr ferne Welt der Quantenphysik ist hingegen nicht so übersichtlich. In ihr benehmen sich Teilchen wie Wellen und Wellen wie Teilchen. Und was der Anschaulichkeit auch nicht gerade förderlich ist, Quantenbits können alle Werte zwischen 1 und 0 annehmen. Und dann kann es auch noch Überlagerungen geben. Heute ist das noch ein Gebiet der Grundlagenforschung, aber das galt Anfang der 70er Jahre auch noch für unsere konventionellen Computer. Kaum jemand hat sich damals vorstellen können, dass heute wohl an die 50 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone benutzen. Um mit Quantentechnologien neue Märkte zu erschließen, bereitet die Europäische Union derzeit ein milliardenschweres Forschungsprogramm vor. Damit nehmen die Europäer einen Trend auf, dem man auf anderen Kontinenten bereits nachgeht. In den USA investieren Konzerne wie Google oder Intel schon seit einigen Jahren in diese Technologien. Auch China setzt beträchtliche Forschungsgelder ein. Frank Grotelüschen hat etliche Forscher besucht. Er wird Ihnen jetzt gleich auch einige Grundlagen der Quantentechnologie nahebringen. Aber im Wesentlichen kommt es darauf an, Ihnen in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert einen Überblick zu geben, welchen Nutzen und welche Nebenwirkungen die Quantentechnologien haben könnten.
Hier sehen wir jetzt einzelne Atome, live, wenn man so will. Sobald jetzt dieses leise Piepsgeräusch anfängt, war das Laden des Atoms erfolgreich. Und wir sehen es als einen einzelnen hellen Fleck auf diesem Bildschirm.
Garching bei München, das Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Stefan Ritter bedient eine chaotisch anmutende Laserapparatur. Ihre Strahlen zielen direkt auf das Kernstück des Experiments.
Das ist eine Vakuumkammer, in deren Herz ein optischer Resonator sitzt, indem wir einzelne Atome fangen und mit ihnen Quantenformationsverarbeitung betreiben können.
Laserstrahlen fangen Atome ein, halten sie in der Schwebe und prägen ihnen eine Information der besonderen Art auf. Nicht ein Bit wie bei einem normalen Rechner, also eine 0 oder eine 1, sondern
wir verwenden Quantenbits, sogenannte Qubits. Auch ein Quantenbit kann in einem Zustand 0 oder dem Zustand 1 sein, aber das sind nicht die einzigen Zustände, in denen sich so ein Quantenbit befinden kann.
Ein Quantenbit kann alle Werte zwischen 0 und 1 annehmen, kann auf unzähligen Ebenen gleichzeitig agieren, was die Physiker ungemein fasziniert. Könnten sie Dutzende Quantenbits zusammenschalten, entstünde ein neuer Rechnertyp, der Quantencomputer.
Schon vor einigen Jahrzehnten haben sich Forscher gefragt, was eigentlich passieren würde, wenn man anstatt von klassischen Bits Quantenbits verwendet, um damit zu rechnen und haben zeigen können, dass es Algorithmen gibt, die effizienter laufen, als wenn man mit klassischen Bits rechnen würde.
Gewisse Rechenoperationen könnte ein Quantencomputer ungleich fixer ausführen, selbst als der schnellste Superrechner. Und damit Datenbanksuchen und Bildanalysen revolutionieren und vielleicht auch die künstliche Intelligenz. Die Aussichten scheinen derart verlockend, dass sogar schon Staatschefs wissen, was ein Quantencomputer ist. Jedenfalls so ungefähr.
Very simply, normal computers work by.
April 2016, Waterloo in Kanada. Beim Besuch des Perimeter-Instituts für theoretische Physik wird der kanadische Premierminister Justin Trudeau von einem Reporter gefragt, was denn bloß ein Quantencomputer sei. Seine Antwort ist überaus schlagfertig und beschert ihm einen regelrechten Hit bei YouTube.
Normal computers work either there's power going through a wire or not. It's one or a zero.
Ein normales Computerbit ist entweder eine 1 oder eine 0. In der Quantenmechanik kann der Zustand aber viel komplexer sein, denn Dinge können sowohl Teilchen als auch Wellen sein. Und die Unbestimmtheit in der Quantenmechanik ermöglicht es uns, mehr Informationen in einen wesentlich kleineren Computer zu packen. Darum sind Quantencomputer eine so tolle Sache.
Dass schon Politiker wissen, was es mit dem Zukunftskonzept eines Quantencomputers auf sich hat, beweist: Die Quantenphysik ist drauf und dran, aus den Labors der Grundlagenforscher herauszutreten und die Märkte zu erobern. In Kanada und den USA ahnt man das schon seit einiger Zeit. Da möchte Europa natürlich nicht zurückstehen.
Hier wird nicht verschlafen. Die wissenschaftliche Exzellenz haben wir bereits heutzutage. Wir können die einsetzen, um diese Innovation auf den Markt zu bringen. Das ist die Grundidee hier.
Sagt Tommaso Calaco vom Zentrum für integrierte Quantenwissenschaft und Technologie der Universitäten Stuttgart und Ulm. Nützlich sein könnte die neue Technologie zum Beispiel für GPS, die Satellitennavigation.
Auf diesen Satelliten sind Uhren praktisch, die ticken. Mein Navigationssystem empfängt Signale von unterschiedlichen Satelliten. Piep, piep, piep oder pop, pop von drüben. Ja? Und dann mittels Triangulation weiß ich, wo ich bin.
Das Entscheidende, je genauer die Atomuhr tickt, umso präziser funktioniert das Navi.
Zum Beispiel könnte ich ein Navigationssystem haben, was mir sagt, wo mein Auto sich innerhalb von Zentimeter oder vielleicht sogar Millimeter befindet.
Basieren würde dieses Hochpräzisionsnavi auf den Atomuhren einer neuen Generation. Uhren, die mit einzelnen Atomen funktionieren und deshalb den merkwürdigen Regeln der Quantenwelt folgen.
We are able to manipulate individual quantum objects.
Im Labor sind wir heute in der Lage, einzelne Photonen und einzelne Atome gezielt anzusteuern und miteinander zu verbinden. Das eröffnet uns eine total neue Welt mit ungeahnten Möglichkeiten.
Sagt Alain Aspé, Quantenphysiker am Institut Optique in Paris-Saclay. Ungeahnte Möglichkeiten, damit meint er unter anderem die Quantenkryptographie. So heißt eine absolut abhörsichere Datenübermittlung, an der sich selbst die NSA die Zähne ausbeißen würde. Erste Geräte gibt es bereits, aber bislang sind sie nur bedingt praxistauglich. Es gibt noch Forschungsbedarf. Ein weiteres Feld wären die Quantensensoren. Sie sollen Hirnströme, Magnetkräfte oder Schwerefelder ungleich präziser messen als heute. Und da wäre noch der Quantencomputer, jenes Fabelgerät, das manche Rechenoperationen ungleich fixer ausführen könnte als jeder Supercomputer und das Datenbanksuchen oder Bildanalysen revolutionieren könnte oder vielleicht sogar die künstliche Intelligenz. Noch aber existieren die meisten Quantentechnologien nur im Ansatz.
I have to warn you.
Ich muss Sie warnen, und zwar vor überzogenen Erwartungen. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wann und ob überhaupt ein Quantencomputer funktionieren wird, denn die Technologie dafür ist ungeheuer schwierig.
Diese schwierige Technologie ein gehöriges Stück voranzutreiben und nach Möglichkeit bis zur Marktreife zu bringen, das ist das Ziel eines Flaggschiff-Programms zu den Quantentechnologien, das die Europäische Union nun auflegt.
I mean, the research in Europe in quantum science is really one of the best in the world.
In der Grundlagenforschung in Sachen Quanten ist Europa mit an der Spitze. Allerdings müssen wir eines zugeben. In Europa gibt es keine solche Tradition wie in den USA, wo man den Wissensfluss von den Labors in die Wirtschaft möglichst geschmeidig gestaltet. Das sieht man an den vielen Start-up-Unternehmen, die es in den USA gibt. Deswegen braucht es diese Initiative der EU, um die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Grundlagenforschung zu fördern.
Very good European companies and on the other hand very good academic research.
Rund 1 Milliarde Euro sollen für die Quantentechnologien fließen, verteilt über einen Zeitraum von 10 Jahren. Beschleunigt wurde der Entschluss dadurch, dass China, Japan und die USA schon aktiv sind. Firmen wie Microsoft und Toshiba investieren ebenso etliche Millionen wie der Internetgigant Google.
Google besitzt riesige Rechenzentren. Aber für bestimmte Anwendungen, etwa für selbstlernende Maschinen, hätte Google gerne noch mehr Rechenpower. Der Quantencomputer könnte das leisten. Zum Beispiel könnte er sehr gut Muster in Bildern erkennen.
2014 wurde John Martinez, Physiker an der University of California, von Google angeheuert. Er ist dabei, einen funktionsfähigen Prototyp zu bauen. Google setzt auf die magischen Fähigkeiten des Quantenrechners bei der Datenbanksuche, bei Computersimulationen und der Bilderkennung. Unvorstellbar schnell, unvorstellbar effektiv.
In 4 bis 5 Jahren wollen wir bei Google einen Prototyp haben, der beweisen soll, dass sich damit tatsächlich etwas anfangen lässt. Und schon heute denken wir darüber nach, wie die Baupläne für einen richtigen, einen großen Quantencomputer aussehen müssten. Allmählich lernen wir, immer komplexere Systeme zu bauen und mit ihnen umzugehen. Es geht stetig voran, aber es braucht seine Zeit, all die verschiedenen Teile zu einem funktionierenden Prozessor zusammenzufügen. Das wird noch ein paar Jahre dauern.
Google investiert kräftig in die neue Technologie. Die Wirtschaft in Europa dagegen hält sich noch zurück. Zu vage erscheinen die Perspektiven. Immerhin, einzelne Unternehmen engagieren sich schon heute.
Wir sehen die Quantentechnologie als eine sehr interessante Möglichkeit in der Zukunft. Ich sage bewusst Möglichkeit mit großen Chancen, aber auch mit einer Wahrscheinlichkeit, dass es nicht erfolgreich wird.
Sagt Michael Bolle, Forschungschef von Bosch in Stuttgart. Heute baut sein Unternehmen unter anderem die Beschleunigungssensoren in Handys. Künftige Quantensensoren könnten für neue Märkte sorgen, hofft Bolle. Aber
ein Problem dabei ist ja grundsätzlich, wie bekommen wir Forschungsergebnisse aus der Grundlagenforschung in die Industrieforschung und damit auch in den Markt?
Hier soll das Flaggschiff-Programm neue Impulse setzen, so jedenfalls die Hoffnung.
Wir interessieren uns für dieses Programm, weil wir glauben, dass diese Kluft geschlossen werden muss. Und das kann halt nur passieren, indem man die Grundlagenforscher mit den angewandten Forschern zusammenbringt und dass man sich auch neue Konstellationen der Zusammenarbeit überlegt.
Nur wie das Milliardenprogramm genau aussehen wird und wofür die Gelder im Detail fließen sollen, ist noch unklar.
Jetzt geht es darum, das auszuarbeiten. Wie kann denn das konkret umgesetzt werden? Auf welche Themen fokussiert man sich denn? Das sind alles noch Hausaufgaben, die wir alle hier noch zu machen haben.
Anfang 2018 müssen diese Hausaufgaben erledigt sein. Dann nämlich sollen die ersten Forschungsgelder aus dem neuen EU-Megaprogramm fließen.
Frank Grotelüschen war unterwegs bei Forschern, die sich um die Entwicklung von Quantencomputern kümmern. Man kann die momentane Entwicklung auf diesem Gebiet einordnen als den Übergang von der sogenannten ersten Quantenrevolution zur zweiten Quantenrevolution. Die erste Quantenrevolution fand statt, nachdem die Gesetze der Quantenphysik entdeckt worden waren. Gesetze, die unserem Alltagserleben sehr fremd sind, die aber auf der Ebene der Photonen und der Elektronen, der Atome und der Moleküle gelten. Das Phänomen beispielsweise, dass Teilchen sich wie Wellen verhalten und Wellen als Teilchen betrachtet werden können, mit der durchaus praktischen Anwendung, dass scheinbar unüberwindliche Hindernisse durchdrungen werden können. Und was sich letztlich auch im Bau von Raster-Tunnelmikroskopen und in der Kernspintomographie niedergeschlagen hat. Ohne Verständnis der Quantenphysik hätte man solche Apparaturen nicht bauen können. Die zweite Quantenrevolution steht noch aus, aber es gelingt den Physikern immer besser, die Eigenschaften der Teilchen dieser Quantenwelt ja planmäßig zu handhaben. Mit dem Ziel, neue Anwendungen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Informationsübertragung zu entwickeln. Ein Schwerpunkt des neuen EU-Forschungsprogramms zum Thema Quantentechnologien ist die sogenannte Quantenkryptographie. Sie gilt als vielversprechendes Verfahren zur absolut abhörsicheren Datenübertragung im Internet. Allerdings hat das Verfahren noch diverse Schwächen, weshalb manche Experten daran zweifeln, ob es überhaupt jemals praktikabel sein wird. In der Fachwelt jedenfalls herrscht derzeit ein ausgewachsener Forschungsstreit darüber, wie digitale Sicherheit in Zukunft aussehen soll. Hören Sie dazu noch einmal einen Beitrag von Frank Grotelüschen.
0 1 0 1 1 0. According to documents provided by former NSA contractor Edward Snowden.
Januar 2014. Die US-Fernsehsender berichten über ein weiteres Kapitel der Snowden-Enthüllungen.
The agency is racing to build a computer that could break nearly every kind of encryption.
Angeblich arbeitet die NSA an einer Maschine, die alle gängigen Verschlüsselungscodes knacken kann.
Crack nearly every kind of encryption used to protect banking, medical, business and government records around the world.
Online-Banking, Gesundheitsdaten, Wirtschaftsgeheimnisse, Regierungsdokumente. Nichts davon wäre mehr sicher.
A cryptologically useful quantum computer.
Quantencomputer, so heißt die künftige Superwaffe der Geheimdienste.
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1.
Ein Quantencomputer könnte, zumindest im Prinzip, die gängigen Verschlüsselungsverfahren knacken. Etwa das sogenannte RSA-Verfahren, das wir im Internet nutzen, wenn wir Geld per Online-Banking überweisen, einen Flug buchen oder ein Buch bestellen. RSA basiert auf einer an sich schlichten mathematischen Rechnung. Eine Zahl muss in ihre Primfaktoren zerlegt werden. Einfach für kleine Zahlen, 15 ist gleich 5 mal 3. Doch für große Zahlen, etwa mit 300 Stellen, extrem schwierig. Selbst der heute beste Supercomputer müsste Jahre rechnen.
Heutzutage kann niemand eine solche 300-stellige Zahl in ihre beiden Primfaktoren zerlegen.
Johannes Buchmann, Informatiker, TU Darmstadt.
Niemand kann also aus dem Produkt rekonstruieren, was das Geheimnis ist.
RSA ist sicher, solange es keinen Quantencomputer gibt. Denn der könnte selbst in riesigen Zahlen im Nu die Primfaktoren ausmachen. Noch darf man sich in Sicherheit wiegen, denn noch steckt der Quantencomputer in den Kinderschuhen. Doch wer weiß, wie lange noch. Im Wochentakt vermelden die Fachzeitschriften neue Fortschritte. Konzerne wie Google und Intel arbeiten daran und auch die NSA. Immerhin, es gibt Forscher, die tüfteln bereits an Gegenmaßnahmen.
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1.
It's a very new way of doing cryptography.
Das ist eine neue Art von Kryptographie. In der Kryptographie benötigt man einen geheimen Schlüssel. Und das Hauptproblem ist, wie lässt sich dieser Schlüssel sicher zwischen Sender und Empfänger austauschen?
Nicolas Jezin von der Universität Genf verfolgt eine ungewöhnlich klingende Strategie. Er will den Quantencomputer mit Quanten schlagen. Quantenkryptographie, so nennt sich seine Methode. Das Prinzip, als erstes wird ein quantenphysikalisch präparierter Schlüssel vorgeschickt. Erst wenn der sicher angekommen ist, folgt die eigentliche Nachricht. Das mit dem Präparieren geht so.
Man kodiert den Geheimschlüssel in einzelnen Photonen, jedes Lichtteilchen ein Bit, und schickt sie durch eine Glasfaser vom Sender zum Empfänger. Diese Photonen gehorchen den Regeln der Quantenphysik und sind äußerst fragil. Würde ein Lauscher sie abfangen, würde er ihre Quanteneigenschaften unweigerlich zerstören. Das aber würde der Empfänger sofort merken und die Übertragung des Geheimschlüssels abbrechen. Stellt er dagegen keinen Abhörversuch fest, kann er sich absolut sicher sein, der Schlüssel ist geheim. Einige Firmen bieten diese Technologie schon an. Manche Banken nutzen sie bereits für ihre interne Kommunikation. Der Markt ist zwar noch klein, aber er wächst. Er wächst mit dem Bewusstsein, dass man eine solche Technologie braucht, falls es irgendwann einen Quantencomputer geben sollte.
Alles bestens also. Oder gibt es da einen Haken an der Sache?
Die Datenraten liegen bislang bei einigen Megabits pro Sekunde. Verglichen mit der normalen Datenübertragung ist das ziemlich langsam. Da redet man über Gigabits pro Sekunde. Und bislang ist die Quantenkryptographie in ihrer Reichweite begrenzt. Der Rekord steht bei 300 Kilometern.
Wollte man wie im Internet von Kontinent zu Kontinent kommunizieren, bräuchte man eine neue Technologie, den Quantenrepeater. Das ist eine Art Zwischenverstärker, der die Signale in den Glasfasern immer wieder auffrischt und dadurch größere Reichweiten erlaubt. Noch gibt es solche Repeater nicht, die Forscher arbeiten noch an den Grundlagen. Deshalb setzen andere Physiker auf einen alternativen Ansatz, die Quantenkommunikation per Satellit.
So, also man sieht schon hier, das ist kein Labor, sondern das ist eigentlich hier ein Technikraum, wo vor allem die Lüftung des Gebäudes betrieben wird. Und hier in der Ecke haben wir unseren Sender stehen.
Erlangen, das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Dominik Elser ist auf den Dachboden gestiegen und zeigt auf eine Nische an einem Fenster. Ein unscheinbarer Versuchsaufbau aus Lasern, Optik und Elektronik.
Der Strahl wird dann durch dieses Fenster hier rausgeschickt, geht dann über die Kreuzung, die man hier aus dem Fenster sehen kann, rüber zu dem Unigebäude, wo dann der Empfänger steht.
1,5 Kilometer ist der Empfänger im Unigebäude entfernt. Die Lasersignale, die Elser zu ihm schickt, haben Quanteneigenschaften. Der Physiker tippt Befehle ein und beobachtet die Anzeigen.
Okay, das Signal am Sender sieht gut aus, die Modulation läuft. Also hier ist alles okay. Ich würde jetzt den Laserstrahl losschicken. Passt das?
In 1,5 Kilometern Entfernung bestätigt der Kollege, dass sein Gerät empfangsbereit ist. Elsa startet die Übertragung.
Ja, also ich höre vom Empfänger, dass das Signal ankommt. Die Daten sind aufgenommen, die Übertragung hat geklappt.
Quantensignale per Laser durch die Luft zu schicken, das ist eine Art Vorübung für die Satellitenübertragung. Im Weltall nämlich können sich Quantensignale besser ausbreiten als in einer Glasfaser. Das Reichweitenproblem wäre gelöst.
Das Problem ist natürlich, dass der Satellit extrem weit weg ist,
sagt Institutsdirektor Gerd Leux. Ein geostationärer Satellit umkreist die Erde in einer Höhe von 36.000 Kilometern. Auf eine solche Entfernung fächert sich ein Laserstrahl merklich auf, bis auf 1 Kilometer Durchmesser, so auch der Laserstrahl, der von einem Satelliten zurück auf die Erde kommt.
Wenn man dieses Licht nicht alles einsammeln kann, könnte das natürlich auch ein Abhörer einsammeln. Der einfachste Weg ist immer, was weiß ich, einen großen Zaun zu machen und sagen, ich stelle jetzt sicher, dass in diesem Gebiet keiner sein kann.
Zwar dürfte die Satellitentechnik deutlich schneller einsatzreif sein als der Quantenrepeater. Dafür aber müsste man sie durch ein archaisch anmutendes Mittel schützen, einen Zaun.
1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Die Quantenkryptographie löst keines unserer Probleme. Sie hat nichts mit den realen Belangen der Wirtschaft zu tun.
Nicht alle halten die Quantenkryptographie für ein brauchbares Gegenmittel gegen den Quantencomputer mit seinen enormen Codeknackerfähigkeiten. Zu teuer, zu langsam, zu wenig Reichweite. So jedenfalls sieht es der Informatiker Nigel Smart von der Universität Bristol.
Die Quantenkryptographie ist doch gar keine richtige Kryptographie. Sie erlaubt es lediglich, eine Information abhörsicher von A nach B zu senden. Für die Art und Weise, wie wir heute im Internet kommunizieren, taugt sie doch gar nicht.
Heute läuft die verschlüsselte Kommunikation im Internet mit sogenannten Public-Key-Verfahren. Das Prinzip, eine Bank etwa hängt für jedermann zugänglich einen Teil des Schlüssels an eine digitale Pinnwand. Den kann sich der Kunde holen und damit seine Nachrichten an die Bank verschlüsseln. Die Bank behält den zweiten, geheimen Teil des Schlüssels. Nur damit kann sie die Nachricht wieder entschlüsseln. Die Quantenkryptographie, sagen die Kritiker, sei ungeeignet für dieses Public-Key-Verfahren. Und deshalb setzen Informatiker wie Nigel Smart auf eine andere Strategie. Sie wollen mathematische Schlüssel entwickeln, die selbst ein Quantencomputer nicht knacken kann. Ein Kandidat dafür sind die sogenannten Hash-Funktionen. Hash ist Englisch und bedeutet zerhacken.
Hash-Funktionen machen aus einer großen Datenmenge ein kleines Ergebnis. Man gibt zum Beispiel das komplette Werk von Shakespeare ein und heraus kommt eine einfache, knappe Zahl. Hash-Funktionen sind so gestrickt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass bei zwei unterschiedlichen Eingangsdateien ein und dasselbe Ergebnis herauskommt. Und sie sind so gestrickt, dass man vom Ergebnis nicht auf die originale Datei schließen kann.
Damit scheinen Hash-Funktionen immun gegen die Angriffe eines Quantencomputers.
Das Problem ist, die neuen Ansätze zu Produkten zu machen. Für die neuen Verschlüsselungsverfahren brauchen wir Standards und Normen, sonst werden sie von der Industrie nicht akzeptiert. Aber solche Standards zu entwickeln, das dauert lange. Die Systeme müssen ausführlich getestet werden und das braucht Zeit.
0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Welcher Ansatz ist der bessere? Neue mathematische Algorithmen oder aber die Quantenkryptographie? Das scheint heute noch völlig unklar. Nur eines ist gewiss, sagt Nicolas Jezin.
Wenn ich mit klassischen Kryptographen zu tun habe, sind manche ziemlich aggressiv.
Es gibt einen ausgewachsenen Forscherstreit. Hier die Physiker mit ihrer Quantenkryptographie, die zwar absolute Abhörsicherheit verspricht, aber umständlich ist und teuer. Dort die Informatiker mit ihren neuen Verschlüsselungsfunktionen. Die wären zwar einfacher und praktischer, aber im Grunde kann niemand garantieren, dass sie auf Dauer sicher sind.
It's an open question. It might be immune.
Es ist offen, ob die neuen Verschlüsselungsverfahren irgendwann nicht doch von einem Quantencomputer geknackt werden können. Das wissen wir schlicht nicht.
Wie wäre es mit etwas mehr Kooperation statt Konfrontation angesichts übermächtiger internationaler Geheimdienste?
Letztlich wollen wir doch alle dasselbe. Eine Lösung für das Sicherheitsproblem. Und da bin ich mir sicher, man wird die Quantenkryptographie brauchen. Aber auch die anderen Methoden haben ihre Vorteile. Sie brauchen keine Hardware, sondern sind reine Softwarelösungen. Ich denke, man sollte zusehen, wie man beide Ansätze sinnvoll kombiniert.
Über die Zukunft der Quantentechnologien berichtete in HR Info Wissenswert Frank Grotelüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.